Wenn ich so eine Aufnahme anfange, weiß ich nicht so richtig, wie ich einsteigen soll, weil hallo und herzlich willkommen zu Viele sein, dem Podcast zum Leben mit Dis. Passt für dieses Format einfach gar nicht, ist aber das, wie ich Podcasts üblicherweise einleite. Ihr konntet das bisher nie hören, weil ich das immer abgeschnitten habe, aber ich fahre dann meistens schon so eine ganze Weile und hänge so ein bisschen an diesem Stolperstein fest, wie ich das einleite. Ich bin wieder im Auto unterwegs, es ist Tag. 20 Grad, fast. Windig. Ein bisschen schwül irgendwie noch. Ich gehe mit dem Hund raus. Und wieder einmal bin ich mir nicht so sicher, ob ich das, was ich jetzt hier reinspreche, auch wirklich so veröffentliche. Weil ich gerade beim Sprechen prozessiere und mir diesmal nicht so wirklich vorher überlegt habe, was ich überhaupt thematisieren möchte. Ich habe natürlich dennoch grob im Kopf, worum es mir geht und worüber ich ein Update geben möchte, ist auf jeden Fall meine Arbeitssituation. Die hat sich in der letzten Woche wirklich sehr unerwartet und hochdynamisch verändert, nachdem es vorher sehr zäh und frustrierend und anstrengend und traurig und auch insgesamt einfach belastend dargestellt hat. Och, ist aber süß. Ein Treckerfahrer vor mir. Obwohl ich gerade überhaupt nichts dagegen hätte, hier mit 30 lang zu juckeln. Ist an die Seite gefahren, dass ich an ihm vorbeifahren kann. Sehr nett. Faden verloren. Naja, also meine Arbeitssituation hat sich verändert. Und zwar habe ich jetzt dann doch eine Stelle, auf die ich mich beworben hatte. Da sah es erst so aus, als könnte es nicht weitergehen wie geplant. Und man hat sich aber über mich unterhalten und dann doch Einsatzmöglichkeiten gefunden, mich doch dann wie geplant einzustellen, nur halt mit einem anderen Vorlauf als üblich. Und das kommt mir natürlich total entgegen, weil es bedeutet, dass ich meine Krankenkasse nicht wechseln muss, beziehungsweise meinen Versicherungsschutz behalten kann und mein Mann auch seine Versicherung nicht wechseln muss. Was nötig gewesen wäre, damit ich in meiner Therapie bleiben kann, beziehungsweise von einem Projekt profitieren kann, das meine Krankenkasse, die in OWL sitzt, hat. Da geht es um die Versorgung von komplex traumatisierten Menschen in komplexer Situation. Ich kann einen Flyer oder ich tue einen Link in die Shownotes dieser Episode. Vielleicht ist das für manche, die versichert sind bei einer dieser Krankenkassen oder in OWL leben, interessant. Davon hätte ich natürlich nicht mehr profitieren können, wenn ich nicht mehr bei meiner Krankenkasse versichert bin, sondern in der Familienversicherung mit meinem Mann, weil ich arbeitslos bin. das hat sich jetzt alles erledigt, das ist richtig gut. Und die andere Stelle, die ich antreten kann, ist eine, von der vielleicht auch andere viele was haben. Zumindest all diejenigen, denen ich in den letzten Monaten absagen musste, weil ich einfach nicht die Arbeitszeitkapazität hatte, das einzubauen. Oder weil ich was anderes arbeiten musste, um Geld zu verdienen und deshalb die Arbeitskapazität einfach nicht hatte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe einen Gestaltungsauftrag bis XY, dann kann ich in der Zeit keine Peer-Beratung machen, auch also einfach, weil ich dann dem Vorrang geben muss, mit dem ich Geld verdiene. Das ist jetzt anders. Ich kann ein bestimmtes Zeitbudget in der Woche frei machen dafür und werde dafür bezahlt. Das ist ganz toll. Ich will dazu dann auch noch irgendwie mehr schreiben und detaillierter und so weiter. Für hier und jetzt erstmal nur das Update. Mein Himmel hängt voller Geigen. Ich bin irgendwie sehr erleichtert, was das angeht. Und auch so ein bisschen komme ich gerade in diesem Gefühl an, dass ich tatsächlich ein Mensch bin, der es schafft, sich selbst wirtschaftlich zu halten. Weil auch meine Jobcenter-Mitgliedschaft, meine Kundschaft, ist gekappt. Also durch dieses Einkommen und das Ende der Arbeitgeberförderung, die ich jetzt hatte mit meiner anderen Stelle, habe ich keinerlei Verpflichtung oder Verbindung mehr zum Jobcenter oder zum Arbeitsamt. Das ist etwas, was mich 21 Jahre begleitet hat und in vielen Stellen meiner Lebensorganisation auch definiert hat, so was meine Möglichkeiten angeht, überhaupt tätig zu werden. Mich frei zu bewegen, bestimmte Konsumentscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt weg. Ich bin nicht mehr daran gebunden. Das ist schon eine ganz spezielle Freiheit irgendwie auch und gleichzeitig aber auch, und das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, auch ein Trauerprozess. Beziehungsweise spüre ich Traurigkeit. Ich glaube nicht, dass es so ein Trauern ist, wie ich um Suki getrauert habe oder wie ich manchmal darum trauere, was aus mir hätte werden können, wenn mir mit der Hilfe, die damals möglich war, wirklich sofort hätte geholfen werden können und so weiter und so fort. Das hat ja ein bisschen, das hat ja eher was Selbstmitleidiges oder auch, ja, das ist einfach Trauern um eine Potenz oder ein Potenzial, dass man sich an sich selber wünscht oder so. Und jetzt gerade bin ich irgendwie einfach nur, ich bin ein bisschen traurig und weiß gerade noch nicht so richtig, ob es davon kommt, dass sich jetzt Dinge verändern und ich jetzt in einen Lebensabschnitt gehe, der tatsächlich einfach nicht von etwas definiert ist, was sehr lange meinen Alltag als erwachsene Person definiert hat. Manchmal bin ich so, das ist meine Reaktion auf Neuigkeiten und Veränderungen, weil ich dann von vornherein annehme, ich werde überfordert werden, ganz bestimmt. Weil immer, wenn irgendwas Neues kommt, sich ein Plan ändert oder irgendwas, geht das ganz weit über meine Kapazitäten. Und dann denke ich das natürlich auch über solche Dinge. Das ist die erste Annahme und ich muss mich erstmal in Ruhe versichern und ganz aktiv überprüfen, ob das wirklich so ist oder nicht, ob das passieren wird oder nicht. Ach nein. Hä? Also ein Reh war beteiligt und entweder eine Katze, ein Rabe oder ein kleiner Hund tippelten gerade über die Straße. Ich gehe mal hier runter auf Schritt. Das sah ein bisschen lustig aus. Ach, Landleben. Ja, und ich möchte dieses Update geben, weil ich auf meine letzten Nachrichten, auf meine letzten Podcast-Aufnahmen, den ich alleine gesprochen habe, viel Rückmeldung bekommen habe und viel Daumendrücken gespürt habe. Das ist irgendwie mit dem, wie es mir damals ging und so auch viele Menschen berührt habe und sie sich was anderes für mich gewünscht haben. Und das ist in Erfüllung gegangen. Es ist jetzt anders gelaufen. Es ist jetzt anders gekommen. Und ich freue mich da auch drüber. Blüten im Feld. Okay, prima. Ja, das andere Update, das ich gerne geben möchte. Ich hatte ja immer so ein bisschen angedeutet, dass es mir nicht so gut ging und dass ich in so einer Krise bin. Es hat sich auch etwas verändert. Und zwar so in der Hinsicht, dass mir ich muss kurz überlegen, ob ich bewusster sagen muss oder was sich ein bisschen verändert hat, ist mein Verständnis von dieser Krise. Ich hatte anfangs immer so ein bisschen das Gefühl, von einer Retraumatisierung zu sprechen, würde das Ereignis größer machen, als es ist. Als es war. Aber ja, so wie es sich entwickelt hat, also gerade auch durch den Umgang der Ärztin, mit der wir dann nochmal gesprochen haben und ja, auf eine gewisse Weise auch. Es ist ein bisschen schwierig, das so einzugrenzen. Aber zu einem Trauma gehört ja nicht nur eine Erfahrung, die man macht, sondern auch, was nach der Erfahrung passiert. Wie gut kann man es benennen? Wird man getröstet? Kommt man in die Lage, es zu kontextualisieren und so weiter? Also, das, was danach kommt, ist genauso wichtig. Und das, was danach kam, war für mich nicht immer so hilfreich dabei, das Geschehene zu verarbeiten, beziehungsweise überhaupt an den Punkt zu kommen, zu verstehen, was verarbeitet werden muss. Und ich habe das Gefühl, dass ich an den Punkt komme. So. Und ja, das fließt jetzt gerade so ein bisschen alles zusammen. Also wie immer habe ich hier irgendwie drei große Komplexe vor meinem inneren Auge. Und für mich, wenn ich davon erzähle, fließt das alles so ineinander und wird deckungsgleich. Auch wenn ich weiß, dass ich, wenn ich das dann vermittle, nicht gut rüberkommt oder nicht so leicht nachvollziehbar ist. Also die letzte Zeit war ja insgesamt etwas aufwühlend. Also ich habe über den Kongress bin ich an Themen gekommen, die mit meinem Helfertrauma zu tun haben. Durch die Aufarbeitung der Ereignisse im Dezember sind wir an Erfahrungen gekommen, die sehr weit zurückliegen und die ich auch erst kontextualisiere und gerade überhaupt als etwas verstehe, was man in einem Kontext wahrnehmen kann. So. Also es geht um Gewalterfahrungen, die ich früher gemacht habe. Aber ich habe bisher nicht daran gearbeitet oder nicht so. Wir haben uns das nicht so nah angeschaut und sind nicht so nah, vor allen Dingen nicht mit mir involviert, so in der Therapie eingestiegen. Und was diese drei Dinge für mich gemeinsam haben, also die Ereignisse im Dezember, meine Helfertraumageschichte und meine frühkindlichen Erfahrungen, ist diese Komponente der Überforderung natürlich, also im Grunde alle Traumamerkmale, also ne, wen wundert's? Drei traumatische Komplexe haben Überschneidungen dadurch, dass sie ein Trauma sind. Aber auch, dass ich sie alle erst mit massiver Verzögerung überhaupt als etwas begreife, das ja, das benennbar ist, dass man in einer Geschichte erzählen kann und auch in einem Zusammenhang begreifen kann. Und über die man sprechen kann, ohne ja, ich nenne das so ein bisschen Wörterschicht. Also ich kann über Dinge, die mir passiert sind und bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe, sprechen. Gar kein Problem. Aber ich mache das mit so einem Gefühl von, okay, sprechen gleich Wörter, Wörterbuch auf, flapp, flapp, flapp. Und dann erzähle ich das. Und Bedeutung und Realisation ergeben sich ja aber nicht durch bloßes Sprechen. Also durch bloße Benennung wird der Schrecken nicht weniger Schrecken oder greifbarer. Man kann ihn halt mit einem Wort benennen. Und dann kann man schon mehr damit anfangen, als wenn man nichts sagt oder nicht Schrecken dazu sagt. Aber um das Erlebte zu realisieren und zu prozessieren auch, reicht das nicht. Und naja, jetzt weiß ich ja auch, ich bin viele, ich habe eine dissoziative Störung und es fällt mir leichter, Dinge einfach zu benennen, wenn ich keine Gefühle dazu habe, wenn ich mich in so einem reinen Datenaustausch bewege oder Sprache als Mittel der Informationsweitergabe verwende. Das ist mein Default eigentlich. Und so eine, ja, das Erfassen von Emotionen kann man häufig aus der Sprache rausziehen, aber nicht unbedingt Bedeutung, also emotionale Bedeutung. Das fällt mir viel schwerer. Das ist im Alltag schon schwierig für mich, aber wenn ich dann auch über Dinge spreche, die ich einfach nur fragmentiert wahrnehme, also zum Beispiel Erfahrungen wie die im Dezember, oder in einem Helfer, so einer Helfersituation, die so schief gegangen ist, dann ist es für mich schon schwierig zu wissen, worum ging es eigentlich. Also was sind die Sachinformationen dieser Situation? Wovon kann ich ausgehen? Welche Annahmen kann ich eigentlich überhaupt berechtigt treffen und welche nicht? Welche Grundregel galt in dem Moment noch und welche nicht? Also so. Und je früher die Erfahrung war, also gerade diese kindlichen Gewalterfahrungen, sind für mich, ich nenne das Konfetti. Es sind ganz vage Schemen, es sind Ideen, es sind Fragmente und es ist enorm schwierig, überhaupt in die Situation zu kommen, irgendwas als anfänglich oder endend oder als Folge aufeinander geschehene Ereignisse zu verstehen, sondern es ist alles da, gleichzeitig und gleichzeitig auch nicht. Es ist alles wahr und es ist alles nicht wahr. Und es ist dann so ein bisschen für mich ist dann die Hauptherausforderung, in so einem Moment nicht den Schluss zu haben, dass nichts mehr von Bedeutung ist oder auch nichts mehr real existiert oder wahrhaftig ist und mit Anteilen umzugehen, die eine sehr eindeutige Wahrheit oder ein sehr eindeutiges Erleben dieser Situation haben. Da ist einfach diese dissoziative Brücke, der Kluft wäre eigentlich der bessere Begriff für mich. Das ist für mich weniger eine Barriere. Ich habe nicht das Gefühl, ich laufe gegen etwas. Also manche Menschen verwenden ja auch den Begriff dissoziativer Barrieren oder Mauern, die die Anteile umgeben. So erlebe ich das nicht. Ich habe immer eher das Gefühl, dass wir inneren so Bedeutungsräume füreinander haben, beziehungsweise jeweils für uns selbst. Und wenn wir die verlassen, dann gibt es so eine Kluft. Also so ein sehr, es gibt so einen Moment des Reinfallens und des Auftauchens auf der anderen Seite. Und auf dieser anderen Seite ist alles anders. Es wird alles anders wahrgenommen und eingeschätzt und dann gibt es natürlich auch eine andere Wahrnehmung von der Situation und eine andere Einschätzung und eine andere Belegung mit Bedeutung. Das ist jetzt nicht so eine ganz große, also der Unterschied kann einem schon sehr krass erscheinen. Also ich spreche jetzt von sowas wie, sowas für mich zum Beispiel jetzt ein entspannender Spaziergang im Wald ist für ein anderes Innen, wo ich gerade keine Kopfhörer drin habe oder mein Gehörschutz, der Wind ist wahrscheinlich auch auf der Aufnahme relativ deutlich in den Bäumen hörbar und wir laufen gerade unter so einem Rauschen her, die Vögel zwitschern, meine Jacke knistert, der Wind berührt die Haut, das sind Erfahrungen, die für mich jetzt mich verbinden die eher mit der Welt und andere ins Erlebens, als würden diese Geräusche sie aus der Welt rausdrücken wollen oder diese sensorischen Eindrücke, als wären die Angriffe auf den eigenen Körper oder das eigene in der Welt sein. Als würde die Welt einem damit sagen, du gehörst hier nicht hin. Und es erscheint so gegensätzlich. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Tragik des Viele-Seins ist und des Sprechens übers Viele-Sein, weil das stimmt. So, es gibt diese scheinbar gegensätzlichen Wahrnehmungen von der Welt, aber ich sehe das so, dass es beides eine Frage individueller Kapazitäten ist oder Verarbeitungsmöglichkeiten, wie man es aufnimmt. Also ich könnte mich auch dafür entscheiden, diese Eindrücke als Angriff auf mich wahrzunehmen. Aber es hat für mich keinen Vorteil, Dinge als Angriff wahrzunehmen oder als Angriff auf meine Lebendigkeit einzuschätzen. Für andere Inns war das aber wichtig, also in anderen Zuständen, konnte das eine nützliche Brille sein. Für mich war es das halt nicht. Und im Kern geht es ja um die Lebendigkeit, um die Interaktion mit der Welt und den Ich-Bezug, den man da drin hat. Und da sind wir halt überhaupt nicht unterschiedlich. Also sowohl die Ins, die sich von der Welt abgewehrt empfinden, als auch ich, nehmen die Welt wahr und sich selbst darin. Nur, ja, die Belegung ist eine andere. Und sich so mit Ereignissen zu befassen, also ich hatte ja von diesen Komplexen gesprochen, die sich vor mir auftun, das Helfertrauma, die Ereignisse im Dezember und die Ereignisse ganz früher in der Kindheit. Da kann ich ähnliche Gleichzeitigkeiten bzw. Gemeinsamkeiten auch erkennen. Und eine dieser Gemeinsamkeiten ist für mich die Schwierigkeit, dass ich meinem eigenen Tempo nicht so viel Raum geben kann, wie ich will. So ein bisschen ging es darum auch schon, als ich arbeitslos geworden bin, beziehungsweise mich krank melden musste von der Arbeit, weil ich einfach nicht, also es ist im Dezember passiert, vor Weihnachten, und ich hätte ja 2 Wochen Zeit gehabt, mich davon zu erholen, von dem Ereignis und mich trösten zu lassen und mich in der Welt einzufinden sozusagen. Aber die 2 Wochen haben nicht gereicht. Ich habe die 2 Wochen gebraucht, um zu trauern, weil wir wieder ein Embryo verloren hatten. Um auch mich, also ich habe mich angestrengt, mich aktiv zu entspannen und nicht mehr so viel nachzudenken daran. So, nicht weiter dran zu rühren und es abzuhaken. Und im Nachhinein denke ich, dass das vielleicht ein Fehler war. Ja, weil, und gleichzeitig aber auch sehr Hannah, sehr ich. Okay, nicht so viel drüber nachdenken. Wir warten, wir gucken es uns an, in Ruhe, wenn Zeit und Kraft dafür ist, wenn nicht irgendwas, was Heißes, stark Emotionales im Vordergrund steht, dann befassen wir uns damit. Und das heißt, Emotionale in der Situation war die Trauer um den Embryo. Und die Tatsache, dass Weihnachten war und Silvester. Unsere Therapeutin war im Urlaub. Und ich habe mich dem, der ganzen Erfahrung einfach nicht, einfach nicht so gewidmet, wie ich es vielleicht hätte machen sollen. Und Wochen später, beziehungsweise dann ja, 3 Wochen nach dem Ereignis, fing das an mit den Flashbacks. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt dann immerhin schon so weit war zu wissen, okay, das war heftig, das war krass, es ging weit über meine Grenzen. Wir müssen eine Pause machen, nochmal kann ich das so schnell nicht aushalten. Und auch darin schon bestärkt worden bin. Also ich konnte ja direkt danach mit der Hebamme sprechen und die hatte mir das bestätigt, dass das schlimm war. Und ich habe das auch sehr tröstlich empfunden. Und ich war auch wieder in meinem Körper soweit. Ja, und trotzdem hat es nicht, es hat irgendwie nicht verhindert, dass es doch noch weiter wehgetan hat und doch noch viel Unverstandenes hat und doch noch viel, über das ich nicht nachdenke, also über das ich noch nicht mal nachdenken kann, weil wenn ich zu nah dran gehe an diese Erfahrung, es in meinem Kopf durcheinander wirbelt und wieder diese Qualitäten bekommt vom im Trauma, von in der Situation. Es ist einfach sehr bruchstückhaft, ist sehr fragmentiert und ich in diese Unsicherheit zurückkomme. Ja, was ist was? Was bedeutet was? Was sagt jemand zu mir? Oder was hat jemand zu mir gesagt? Und das wird ja nicht besser, je weiter eine Erfahrung zurückliegt. Also ne, irgendwann ist die Erinnerung ja normal etwas verblasst und sowieso schon von Anfang an nicht so, wie ich es manchmal gerne hätte, dass ich so wie so eine 1:1-Kopie hätte. So funktioniert Erinnerung ja nicht. Aber kombiniert mit diesem Stress der Erinnerung und auch meiner Angst, das wiederzuerleben und emotional da reingezogen werden, dann fragmentiert es sich natürlich noch weiter und ist noch viel schwieriger so zusammenzufassen. Und dann ergibt sich daraus für mich richtig viel Stress, überhaupt Worte zu suchen und zu finden und darüber eben nicht mit dieser Blätterschicht zu sprechen, dieser Wörterschicht, die ja auch einfach viel verdeckt. Und was ich interessant finde, ist, dass es sich so deckt mit meinem Gespräch, das ich mit Felice hatte nach dem Kongress. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, was man erlebt hat und vielleicht auch detailliert darüber zu sprechen und wie das für uns ist. Und was ich gerade jetzt akut an mir so beobachte, ich bin jetzt weiter in der Traumatherapie und jetzt eben bei einer Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe. Es ist tatsächlich so, dass ich habe den Hebel immer noch nicht so richtig raus, aber es ist schon so, dass sich so ein Stück weit die kindliche Sprachlosigkeit so eine Bahn bricht und ich deshalb eben immer in so ein Kind switche und auch gar keinen Zugriff darauf habe, mit meinem Erwachsenen sprechen können, da irgendwie tätig zu werden oder irgendwie aktiv zu sein. Das trifft aber in Bezug auf die Erfahrung, die ich jetzt im Dezember gemacht habe, nicht zu. Da wechsle ich nicht in ein Kind, wenn ich darüber nachdenke oder darüber sprechen möchte. Da wechsle ich in mich, in einem Zustand, den ich absolut nicht mag. Also ich mag mich selber in solchen Situationen auch nicht, weil ich eben so hilflos war und so wehrlos. Und umgeben von sehr viel Ahnungslosigkeit darüber. Also auch über meine Wehrlosigkeit und meine Ausgeliefertheit. Und das ist etwas, was ich einfach nicht mag. Ich mag mich selber nicht in der Position. Und dann vermeide ich sowohl das, also das Wiedererleben von mir selbst als schwach und angewiesen, als auch das Wiedererleben der Gefühle von Ausgeliefertheit und Wehrlosigkeit. Ja. So, und jetzt kommen wir mal wieder raus aus diesem Tal der schwierigen, schweren Themenbereiche hin zu etwas Leichtem. Ich muss kurz überlegen, welche Leichtigkeit ich denn erzählen kann. Spuli, wir machen nicht so lange heute. Du musst ein bisschen auf deine Gelenke achten. Du zitterst hinten auch schon wieder. Du bist auch so ein Gewohnheitstier, ne? Da sind wir immer lang gegangen, dann gehen wir da jetzt auch lang. Obwohl dir das unheimlich wehtun muss. Das machen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt hier lang. Ja. Kannst gleich wieder ausruhen. Ja, zum Stichwort bisschen Leichtigkeit kann ich ja noch teilen, dass es wieder eine neue Folge Stitch and Bitch gibt mit mir und Becky, die für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und für den Fall, was sehr wahrscheinlich ist, dass ich es noch nicht erwähnt habe hier auf diesem Feed. Ich mache mit Rebecca van der Meiden, vielleicht manchen auch bekannt als Agenda-Beitrag bei Mastodon, früher auch Twitter, mache ich einen Podcast zum Handarbeiten aus emanzipatorischer Perspektive. Das heißt, wir erzählen nicht nur, welche Garne wir toll finden und welche Strickmuster, sondern auch, was das für uns bedeutet an Selbstwirksamkeit und dies, das, tralala. Also, was wir lernen, worin wir uns selbstständig machen, wenn es darum geht, uns Kleidung herzustellen. Ja, wir gehen jetzt wieder zum Auto. Ja, kannst einsteigen. Ja, super. Prima. Gut gemacht. So windig, dass es meine Frisur durcheinander gebracht hat und diese ganze Architektonik von mir noch nicht so gewohnt ist. Also die Architektur meiner aktuellen Frisur. Das ist so ein bisschen, ja, Hashtag Sturmfrisur. Heute frisch auf meinem Kopf. Jedenfalls ist das was Leichtes. Ich habe mit Becky eine neue Folge aufgenommen. Und das hat nicht nur Spaß gemacht, es ist auch eine sehr gute Folge geworden. Komm hier drüber, ja. Und andere leichte Sache, die ich noch teilen möchte, ist, dass ich ein neues Fahrrad bekomme. Beziehungsweise ich mir schon ein neues Fahrrad gekauft habe. Und dieses neue Fahrrad mit einem Besuch zu mir nach Hause kommt, und zwar morgen. Und das gleich zwei schöne Sachen sind. Also ich freue mich auf den Besuch. Okay, Boomer, in deinem SUV schön erstmal in der Einfahrt stehen und rauchen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich bekomme Besuch. Das ist an sich schon mal toll. Warum bekomme ich Besuch? Das ist noch das Tollste. Der 5. Juni ist der Tag, an dem ich meinen neuen Namen bekommen habe. Beziehungsweise das ist das Datum, das auf meiner Namensänderungsurkunde steht. Und das ist unser alternativer Geburtstag. Und der ist morgen. Das heißt, ich bekomme nicht nur Besuch, was mich sehr freut, sondern ich bekomme auch noch mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst, was mich sehr freut. Sondern ich bin auch noch mal daran erinnert, dass ich eine erwachsene Person bin, die unabhängig ist und ja, in gewisser Weise frei ist. So jetzt tatsächlich irgendwie richtig. Und das macht mich sehr, sehr glücklich und zufrieden und sehr leicht. während all das Schwere auch in mir wirkt. Und ich glaube, um das zu teilen, habe ich das jetzt alles aufgenommen. Weil ich manchmal den Eindruck habe, dass ich das selber auch als Erinnerung brauche, dass auch das ein bisschen eine Perspektive- und Brillenfrage ist, ne? Ein bisschen auch eine Zustandsfrage. So vorhin, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ging es mir nicht so toll. Ich habe schlecht geträumt und nicht so tief geschlafen, wie ich es gebraucht hätte. Und ich habe mich einfach sehr konfrontiert gefühlt mit dem Trauma und den belastenden Dingen und die Dinge, die schwierig sind für mich. Aber nicht lange danach war ich an meinem Schreibtisch und habe meine Arbeit gemacht. Und dann kam die E-Mail zu dieser Arbeit und etwas, was ich erledigen muss für diese andere Arbeit. Und ja, die Erinnerung daran, dass wir morgen Besuch haben und dass ich mir überlegen muss, ob ich nochmal was backe oder koche oder machen möchte oder so. Und dann bin ich in einer Erinnerung daran, dass ich erwachsen bin und groß und dass ich Dinge entschieden habe, die komplett daneben stehen. Und es passiert beides gleichzeitig in meinem Leben. Es ist beides gleichzeitig da und das eine nimmt dem anderen gar nichts, während aber beides einander etwas gibt. Und das finde ich so interessant als Phänomen im Leben allgemein in Bezug auf alles. Denn so gut, wie es mir gerade geht, so schlecht geht es jemandem auf einer anderen Stelle dieses Planeten. Und wir passieren aber gleichzeitig. Und dass es mir gut geht, heißt nicht, dass es der anderen nicht schlecht geht. Und dass es der anderen Person schlecht geht, heißt nicht, dass es mir nicht gut geht. Es ist einfach alles gleichzeitig. Und das ist so eine Art, das ist dann wiederum eine Parallele zu diesem Erleben im Trauma, wo man auch das Gefühl hat, alles ist irgendwie gleichzeitig. Und was ist denn jetzt eigentlich? Und manchmal denke ich, dass leider genau diese Gleichzeitigkeit auch so ein Fling sein kann, der einen wirklich in eine Psychose bringt oder in so ein ganz schlimmes Auflösungsgefühl, aber manchmal auch in so ein ganz unheimlich tiefes Gefühl von Verbundenheit mit dem Hier und Jetzt und der Gegenwart. Das ist eine von diesen Verrücktheiten des menschlichen Erlebens, die mich immer wieder umhauen und ja, faszinieren und sehr glücklich und dankbar machen. Weil alles immer beides ist und alles und nichts. Aber auf jeden Fall jetzt. So. Ja, am Ende ist es alles das Leben. Und das ist doch irgendwie krass. Was Leichtes, was Schweres, ist eigentlich ganz einfach, ist nur das Leben. Aber es ist natürlich auch total schwer, weil es ist immerhin das Leben, das man gerade hat, das gerade durch einen durchwirkt.